Begrüße ich euch auch recht herzlich zu unserer zweiten Lektion, die wir heute beginnen wollen, mit dem Titel Wer kann die Bibel verstehen? Und ich glaube, jeder sieht, die Bibel ist kein dünnes Buch. Und als ich damals mein Studium begonnen habe, da habe ich dann am Anfang, gleich am ersten Tag, hat man mir einen Karton gegeben, wo die ganzen Steuergesetzbücher drinnen waren, wo ich dann wusste, damit darf ich mich die nächsten Jahre beschäftigen. Und da habe ich mal das erste rausgezogen. Das war so ein Einkommensteuerhandbuch. Das hatte 2.500 Seiten. Und dann habe ich das angeguckt und habe gedacht, da steht jetzt sogar Handbuch drauf. Also das ist nicht alles, sondern das ist nur die schmale Handausgabe, die 2.500 Seiten. Und da waren noch einige mehr von den Büchern drinnen. Dann mal mit 1.500 Seiten oder 2.000, da stand überall Handbuch drauf. Und da habe ich mir gedacht, okay, wer soll das eigentlich alles verstehen, solche dicken Bücher? Und wir hatten dann auch einen Dozenten, der hat dann damals zu uns gesagt, hat er gemeint, ja, im Moment, wenn Sie ein Auto sehen, dann schauen Sie das an und dann denken Sie, das ist ein Auto. Aber wenn wir hier mit Ihnen fertig sind, dann werden Sie da kein Auto mehr sehen, sondern dann werden Sie das anschauen und werden sagen, das ist notwendiges Betriebsvermögen und überlegen, wie Sie das bewerten können und wie Sie das am besten besteuern. Und dann hat er gesagt, und wenn Sie eine Kuh auf der Weide sehen, dann sehen Sie im Moment noch eine Kuh, aber wenn wir mit Ihnen fertig sind, dann denken Sie, dass das Land- und forstwirtschaftliches Vermögen ist und überlegen, mit wie vielen Vieheinheiten das zu bewerten ist. Allgemein, wir werden also den normalen Menschenverstand systematisch in Ihnen abtöten bei allem, was Sie sehen, wenn Sie so weit sind, dass Sie die Bücher hier verstehen. Und da hat man es dann wirklich gemerkt, wenn man sich jahrelang mit diesen Büchern beschäftigt, dann fängt man tatsächlich an, auch wenn das noch so dick ist, das irgendwann zu verstehen, wenn man den ganzen Tag damit verbringt, von früh bis spät nur diese Bücher anzuschauen und ständig nur Steuergesetze zu lesen. Irgendwann begreift man da tatsächlich was, auch wenn es eine Weile dauert. Und so ist es halt manchmal im Leben, nicht alles ist leicht zu verstehen. Und auch, ich denke, auch nicht jeder kann Steuergesetze verstehen, aber wenn man sich viel damit beschäftigt, dann ist es doch möglich, zumindest manches zu verstehen und Teile davon zu kennen. Und die Bibel ist eben auch ein dickes Buch. Und jetzt ist die Frage, wer kann denn die Bibel eigentlich verstehen? Kann jeder die Bibel verstehen? Und auch da hören wir verschiedene Ansichten. Also ich denke, unsere Ansicht hier als Gemeinde, das ist klar, wer kann die Bibel verstehen? Was würden wir da sagen? Genau, aber grundsätzlich ist es möglich. Also man braucht kein IQ von 130 oder man braucht kein Theologiestudium, sondern grundsätzlich ist es für alle Menschen möglich, die Bibel zu verstehen, die es auch verstehen wollen. Da gibt es aber natürlich auch innerhalb von der Christenheit bereits andere Ansichten. War hier jemand früher in der katholischen Kirche zum Beispiel? Okay, wisst ihr, wie da die offizielle Meinung der Kirche ist? Ursprünglich war es sogar mal so, da hieß es, niemand soll die Bibel lesen. Ich glaube, das war sogar mal bei Todesstrafe verboten, die Bibel zu lesen. Und dann irgendwann konnte man es in der Reformation aber nicht mehr aufhalten, dass die Menschen die Bibel gelesen haben. Und ab dann hieß es, okay, ihr sollt die Bibel lesen, aber versucht nicht, sie zu verstehen, weil das könnt ihr nicht, sondern nur ein ausgebildeter Pfarrer kann die Bibel verstehen. Und jeder andere kann das gar nicht. Das ist unmöglich. Also von daher, du brauchst auch eigentlich gar nicht mit ihm darüber reden, weil du kannst es ja sowieso nicht verstehen, sondern nur der ausgebildete Pfarrer kann das. Und wenn das natürlich so ist, dann können wir auch eigentlich den Abend jetzt schließen, weil wir können es ja eh nicht verstehen. Das heißt, dann mach mal lieber Steuergesetze, da besteht vielleicht die Chance, dass wir ein bisschen was heute lernen. Aber wenn das Ganze nicht so ist, dann hat es natürlich einen Sinn, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen und dass wir dann auch versuchen, anderen Menschen was zu erklären. Und da wollen wir jetzt gleich beginnen mit unserer Lektion. Ich bitte mal hier rechts anzufangen mit dem grauen Kasten, wenn ihr eure Hefte alle aufschlagt bei Lektion 2. Okay, also die Eröffnung der Worte leuchtet. Wenn Gottes Worte eröffnet werden, wenn es jemand versteht, dann wird es Einsicht geben, den Einfältigen. Die Einfältigen sind die, die vorher eigentlich nichts verstehen. Aber wenn sie es mal verstehen, dann dürfen sie Einsicht kriegen. Und deswegen wollen wir mal sehen, was Gott eigentlich erwartet von den Menschen, wie sie mit seinem Wort umgehen sollen. Und da kommen wir zu 1a, 5. Mose 6, Verse 4 bis 8. Lesen mal die Verse und wollen danach mal schauen, wie wir unsere Lücke passend füllen können. Okay, was gebietet Gott hier den Menschen? Was sollen sie mit seinem Wort machen? Was hat Israel, was war die Anweisung für sie? Auswendig lernen, genau. Sie sollen das Wort auswendig lernen. Auswendig lernen, das ist was, das machen wir teilweise eher ungern. Und manche von euch haben vielleicht schon mal einen TDZ-Kurs mitgemacht und da ist es auch immer eine Aufgabe, Bibelverse auswendig zu lernen. Und ich habe jetzt mal die Karteikarten genommen, die ich im Moment in meiner Jackentasche hatte. Also das sind die letzten paar Semester, habe es mal angeguckt. Also das sind so ungefähr 100 Verse, das sind aber nicht alle, die gelernt werden mussten. Also es gibt noch mehr irgendwo in meiner Schublade. Und das ist der Teil, den habe ich halt im Moment immer in meiner Jackentasche und wenn ich dann auf die Arbeit laufe, dann kann ich die jeden früh mal durchmachen. Und ich war da eigentlich jetzt selber überrascht, wie ich das mal gezählt habe und hier auch jetzt drauf gekommen bin mit dem Auswendiglernen. Da habe ich gemerkt, ich hatte jetzt eigentlich nie das Gefühl, da viel zu machen, sondern ich dachte mir immer, ich müsste viel mehr Gottes Wort auswendig lernen. Aber trotzdem war ich dann überrascht, wie ich mal gesehen habe, mit wie wenig einzelnen Versen, wenn man pro Semester nur vielleicht 5 oder 10 Verse lernen muss, was dann doch über die Jahre wirklich zusammenkommt. Und es war eigentlich gar nicht so schwer und man kann sehr davon profitieren. Von daher für jeden die Ermutigung, ab und zu mal einen Vers lernen und wiederholen. Da kommt dann auch im Laufe der Wochen und Monate und Jahre mehr zusammen, als wir eigentlich denken. Und ich glaube, am meisten davon profitieren ja immer wir. Und ich muss jetzt sagen, ich fand es jetzt eigentlich gar nicht so schwierig. Da gibst du eigentlich gleich schon die Anwendung damit. Ich denke auch, also ich merke es wirklich, wenn man Bibelverse mal auswendig lernt, da hat man ein ganz anderes Verständnis für den Vers, weil man den so oft liest, man durchdenkt ihn eigentlich automatisch damit. Und das ist dann schon wirklich sehr hilfreich. Und die Ausrede mit dem Älterwerden zählt ja jetzt auch nicht ganz, weil es sind ja eigentlich so gut wie alle jünger hier als ihr beide und von daher kann das nicht die Ausrede eigentlich sein. Na? Dann schaffen die das ja alle noch schneller als ihr. Auswendig. Gott befiehlt den Menschen, das auswendig zu lernen. Und ich glaube, Gott weiß, warum er das den Menschen befiehlt, das auswendig zu lernen, weil wir halt dann doch, wie es der Matthias auch erwähnt hat, in vielen Situationen, wir stehen in irgendeiner Situation und plötzlich sofort ein Bibelvers im Kopf und wir wissen, was wir tun sollen. Und Gott wusste das, denke ich, schon sehr gut, dass wir so ticken und befiehlt uns deswegen auch. Okay, gehen wir gleich weiter zu Punkt C, Apostelgeschichte 17, Vers 11. Eine sehr berühmte Gemeindegründung, kann man sagen, weil so besonders vorbildlich. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Okay, also hier ist die Rede von den Christen in Beröa, die relativ einzigartig sind in der Apostelgeschichte mit dem, was dort steht. Was haben sie gemacht? Was ist so viel anders als bei denen in Thessalonich? Sie haben die Bibel täglich erforscht. Sie wollten die Wahrheit wirklich kennenlernen. Und Paulus ist gekommen, hat es ihnen verkündigt, aber sie haben es nicht einfach geglaubt, sondern noch nicht unbedingt Christen, aber dann die dann überwiegend auch Christen sicherlich wurden. Sie haben die Bibel erforscht und haben geprüft, ob wirklich das, was Paulus erzählt, mit der Schrift übereinstimmt. Das heißt, diese Menschen, die wurden besonders gelobt, weil sie die biblischen Schriften untersucht haben oder erforscht haben täglich. Und daraus dürfen wir natürlich schlussfolgern, das gilt für uns genauso. Wenn die gelobt werden dafür, dann werden wir sicherlich auch mal gelobt, wenn wir wirklich täglich die Bibel erforschen und schauen, ob denn alles so stimmt. Da muss man sagen, wird heute eigentlich zu wenig getan, dass Menschen wirklich die Bibel selber studieren. Also da wird ehrlich gesagt zu viel unfiltriert übernommen. Da heißt es dann, okay, das hat aber der Prediger gesagt oder der und der hat es geschrieben. Und ich meine, das mag ja sein, dass derjenige das geschrieben hat und dass der vielleicht auch viel mehr weiß wie derjenige, der es jetzt gehört hat. Aber trotzdem ist nur, weil das in einem Buch steht oder weil es jemand erzählt, der vielleicht vor ganz vielen Teilnehmern spricht, heißt es deswegen halt nicht, dass es stimmt, sondern das muss auch da erforscht werden und gilt damit natürlich auch für uns. Also, und da legen wir ja auch als Gemeinde Wert drauf. Auch die Prediger hier in der Gemeinde legen großen Wert drauf, dass eben auch was wir sagen, nicht einfach übernommen wird, sondern wir sagen zu jedem und prüft es selber in der Bibel, ob es wirklich stimmt. Nicht einfach nur glauben, weil wir es erzählen, sondern ihr sollt es alle wirklich selber anhand von der Bibel erforschen, ob es richtig ist. Also im Grunde der Paulus, der war ja vorher in Thessalonich und hat da den Juden erstmal ausgelegt, wie alles ist, dass Jesus der Messias ist, dass er leiden muss, dass er sterben muss, auferstehen. Und da waren dann aber viele Juden da, die wollten es einfach gar nicht hören und die haben Paulus dann im Grunde vertrieben, also haben so viel Aufruhr gemacht, dass er die Stadt verlassen musste. Und in Beröa, wo er dann weitergezogen ist, da war es genau das Gegenteil. Also da haben die gesagt, okay, wir hören das jetzt an, was er erzählt und dann schauen wir jetzt in die Bibel rein, ob das, was er uns über Christus erzählt, ob das wirklich stimmt oder ob es anders ist. In Thessalonich, die wollten es gar nicht wissen, die haben es überhaupt nicht überprüft, sondern die haben gleich gesagt, es kann nicht sein, weil ist halt so und Punkt und weil wir es nicht glauben und haben Aufruhr gemacht. Und die Christen in Beröa, die waren anders. Die haben gesagt, okay, wir hören es erst an und dann werden wir das gründlich überprüfen anhand des Alten Testamentes. Ist er wirklich der Christus? Stimmt es, was der Paulus da erzählt? Kann das der Messias sein oder ist er es vielleicht doch nicht? Und das war ja hier im Vers 11 und im Vers 12 heißt es ja dann nun gleich weiter, so glaubten nun viele von ihnen, darunter nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen. Also wir sehen, natürlich hatte es auch seine Frucht, weil wenn sie sich wirklich gewissenhaft mit den Schriften beschäftigt haben, dann mussten sie ja eigentlich erkennen, dass Jesus der Messias ist. Also sie haben es selber dann im Grunde selber anhand von der Schrift geprüft und für richtig befunden. Zweitens, da wollen wir lesen Lukas 16, 27 bis 31. Bei euch steht zwar 29 bis 31, aber wir sollten 27 bis 31 lesen. Hier haben wir eine Geschichte, der Herr Jesus erzählt von einem reichen Mann, namenlos, und dem armen Lazarus. Und beide sind getrennt durch eine unüberbrückbare Kluft. Der eine hat es gut im Schoße Abrahams, das ist der Lazarus, und einer hat es leider sehr schlecht, das ist der reiche Mann. Hängt offensichtlich an dem, was zu ihren Lebzeiten passiert ist. Das sehen wir übrigens auch. An der Geschichte in der Hölle gibt es weder Linderung und es gibt auch keine Änderung mehr. Keines von beiden wird es da geben, sondern die Weichen werden hier gestellt und da wird sich nichts dran ändern, weil er darf. Sein Mund wird nicht gekühlt mit Wasser, nicht mal ein Wassertropfen gibt es für die Lippen, keine Linderung und die Kluft ist auch unüberbrückbar für immer. So, und jetzt sagt der reiche Mann hier zum Abraham, ja schick doch jemanden von hier rüber, zum Beispiel den Lazarus, und sag meinen Brüdern, die im Moment noch nicht wissen, wie es hier sein wird, sag denen doch, was hier auf sie wartet. Weil wenn einer von den Toten kommt, dann werden sie ganz bestimmt das verstehen und annehmen. Und was sagt jetzt aber dann Abraham hier zu dem reichen Mann? Genau, und was heißt es dann, wenn wir das jetzt in unsere Zeit übertragen, wo wir jetzt noch ein bisschen weiter sind, wie damals die Juden? Was die in Bibel angeht. Was bedeutet das dann für unsere Zeit heute? Okay. Und für diejenigen, die noch nicht glauben, was heißt es auch für die? Was muss bei denen passieren? Oder was wird nichts nützen, auch wenn es passieren würde, laut der Geschichte hier? Genau. Selbst wenn ein Toter käme und käme aus dem Jenseits zurück, würden sie sagen, ich glaub's nicht. Das heißt, die Bibel, das Wort Gottes an sich, sagt uns diese Geschichte, ist völlig ausreichend für die Menschen. Mehr braucht's nicht. Weil Abraham sagt dann hier auch, nein, sie haben das Gesetz, sie haben die Propheten und wenn sie darauf nicht hören, dann wird es auch nichts nützen, wenn ein Toter käme. Das ist vollkommen ausreichend, um es zu verstehen. Mehr braucht der Mensch nicht, um es zu begreifen. Keine Visionen, keine Special Effects, das Wort Gottes alleine reicht. Genau, also wir sehen es auch da, selbst die Wunder von Jesus haben viele nicht überführt. Und das krasseste Beispiel sind da vielleicht wirklich die Pharisäer. Sie wussten noch, okay, er hat gesagt, er steht nach 3 Tagen auf. Dann bewachen wir ihn, dass keiner den Leichnam stiehlt. Was passiert natürlich? Er steht auf, wie er es zuvor verheißen hat. Die Wachen rennen weg, als der Engel kommt und werden Zeugen der Auferstehung. Gehen dann zu den Hohepriestern und die sagen, ja, okay, dann ist er halt jetzt auferstanden, aber verratet es keinem. Und wir glauben es trotzdem nicht. Also sie haben es selber gesehen. Sie haben selber gesehen, er ist auferstanden. Und nicht mal das haben sie geglaubt, sondern sie sind hartnäckig geblieben und bleiben dabei. Du bist trotzdem nicht der Messias, auch wenn du gerade auferstanden bist. Aber das reicht uns nicht. Also hat sich im Grunde auch insoweit erfüllt. Menschen, die nicht hören wollen, die wollen halt einfach nicht hören. Da kann man machen, was man will, wenn sich jemand nicht überzeugen lassen möchte. Und das bringt uns auch gleich zum dritten Punkt, Johannes 8, 43 und danach dann gleich Johannes 3, Vers 19. Okay, also wir sehen hier, Menschen bleiben verurteilt, weil sie auf die Bibel nicht hören wollen. Wir sehen ja hier, es heißt, sie haben die Finsternis einfach mehr geliebt wie das Licht. Da heißt es nicht, sie waren blind und konnten zwischen Licht und Finsternis nicht unterscheiden. Da heißt es, sie haben auch wirklich die Finsternis mehr geliebt. Das war ihnen wichtiger. Und deswegen haben sie natürlich auch vieles nicht verstanden, was Jesus gesagt hat, als sie es halt auch nicht verstehen wollten oft. Und dann gehen wir gleich zum vierten Punkt, Sprüche 2, Verse 3 bis 5. Da heißt es, wir sollen suchen. Sprüche 2, 3 bis 5. Mal dann mal lesen. Wir sollen nach Vernunft rufen, wir sollen unsere Stimme nach Einsicht erheben. Und wie was sollen wir sie suchen? Wie? Silber. Okay. Ist Silber wertvoll? Ja, Silber ist wertvoll. Liegt Silber überall rum? Nein. Man muss für Silber ganz schön graben, um Silber zu finden. Und so ist es natürlich auch mit Vernunft und Verstand. Also Dinge, die leicht zu verstehen sind, die muss natürlich keiner suchen, sondern wirklich besonders tiefgehende Dinge, die liegen halt auch irgendwo tief und müssen tief erforscht werden. Ich habe mal gelesen, dass hier wahrscheinlich Silber steht, weil Silber tiefer in der Erde läge als Gold. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich stimmt, ob Silber wirklich tiefer in der Erde ist. Ich habe nochmal versucht, das vorher herauszufinden, aber da habe ich jetzt nichts dazu gefunden. Aber ich habe herausgefunden, wie man Silber gewinnt und habe gemerkt, dass das ganz schön kompliziert ist, weil das nur in sehr geringen Mengen im Boden drinnen ist und das ist alles also sehr kompliziert, wie man das vom Gestein auslöst. Und da habe ich gedacht, okay, aber trotzdem wird ja nach Silber und Gold gesucht auf der Welt. Die Menschen wollen es unbedingt haben, weil sie es für wichtig halten. Und so sollen wir dann auch Gottes Wort für wichtig halten und tief darin suchen. Menschen verstehen die Bibel dann, wenn sie Gott suchen. Ihr könnt schon mal suchen reinschreiben. Und dann, wenn wir Jeremia 29, Verse 13 und 14 noch aufschlagen, dann ist vielleicht auch für dich ein bisschen klarer, warum das hier steht, weil das ergibt sich im Zusammenschluss von mehreren Versen. Von daher, ich denke, damit ist deine Frage jetzt beantwortet, warum es hier heißt, sie sollen Gott suchen. In Sprüche steht, man soll die Weisheit suchen. Und hier heißt es dann speziell, dass Gott sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so wie ihr auch die Weisheit von ganzem Herzen suchen sollt in der Schrift, sollt ihr mich suchen und dann werde ich mich auch finden lassen. Und so wird man auch Silber finden, wenn man lang und tief genug sucht. Dann den Zwischensatz, wenn jemand liest. Wir haben jetzt wirklich in den Versen vorher gesehen, da steht nicht nur, dies ist an alle geschrieben, die mindestens ein, keine Ahnung, Diplom, Doktortitel, Master, Professur, was auch immer haben oder ähnliches oder nur an alle Hochbegabten, sondern hier steht es für jeden, für ganz Israel, für alle Menschen. Also wir sehen, es ist für alle Menschen gedacht, Gottes Wort. Und ich habe mal vom Charles Spurgeon einen schönen Spruch gehört. Ich denke, ihr wisst alle, was der Leviathan ist. Der ist ja immer mal wieder erwähnt, zum Beispiel im Buch Hiob. Also im Grunde ja eine, wie soll man sagen, eine Urzeitkreatur, so dinosaurierartig, die im Meer lebt. Ein riesengroßer Dino höchstwahrscheinlich. Und da dachte ich, da hat er es wirklich wie so oft genau auf den Punkt getroffen. Da sagt er, so sinngemäß zumindest, das Wort Gottes ist so flach, dass ein dreijähriges Kind da problemlos durchlaufen kann und ist auf der anderen Seite so tief, dass der Leviathan da drin tauchen könnte und könnte niemals den Grund erreichen. Da habe ich gedacht, das ist wahr. So ist Gottes Wort. Es ist so leicht, dass kleine Kinder, dreijährige Kinder können das Evangelium verstehen. Mühelos. Das kann jeder Mensch verstehen. So leicht ist es. Und doch ist die Bibel wirklich so tiefgründig, dass nie ein Mensch da den Boden erreichen könnte. Es ist unmöglich, unten anzukommen. Und das beides in einem Buch, ne? Stellt euch das mal bildlich vor. Eine Pfütze, wo ein Kind durchlaufen kann und doch kann ein Riesenmeerestier den Grund nicht erreichen. Und so ist Gottes Wort. Jetzt ist die Frage, warum verstehen dann aber Menschen die Bibel nicht? Und das hört man ja wirklich oft, dass Menschen sagen, ich verstehe die Bibel aber nicht. Und ich denke, da gibt es verschiedene Gründe, warum sie die Bibel nicht verstehen. Lesen wir zuerst 2. Petrus 3, Verse 15 und 16 und 2. Timotheus 3, Verse 6 bis 7 können wir dann im Anschluss gleich hinterher lesen. Okay, also hier schreibt er über unseren Bruder Paulus, da schreibt wohlgemerkt der Petrus, sagt ja, lest seine Schriften Was auch schon ganz interessant ist, ne? Die Bibel verweist untereinander in ihren Büchern schon aufeinander. Petrus verweist zum Beispiel auf Paulus. Daher sehen wir natürlich auch, warum sich der biblische Kanon zusammensetzt, wie er sich halt zusammensetzt. Und das sagt selbst der Petrus, der ja wirklich einer der großen Glaubenshelden der Bibel ist und sicherlich wesentlich mehr verstanden hat wie wir alle, auch der sagt schon über die Paulus-Schriften, ja, da ist manches schwer zu verstehen. Dann denke ich mir, okay, wenn der Petrus sagt, das ist schwer zu verstehen, dann muss ich mich auf jeden Fall schon mal nicht schlecht fühlen, wenn ich auch manches schwer verstehe. Und dann geht es aber hier um den letzten Teil von diesem Vers, nämlich, was machen manche Menschen mit diesen Schriften von Paulus, wo es heißt, die sind schwer zu verstehen, manche Sachen von dem, was er schreibt. Genau, sie verdrehen die Schrift. Unwissende und Leichtfertige. Und ich glaube, beides sehen wir heute eigentlich genauso. Da hat sich nichts dran geändert, wenn die Bibel verdreht wird. Es sind unwissende Menschen und es sind leichtfertige Menschen, die die Bibel verdrehen. Ich denke, die Unwissenden, die gehen zum Beispiel her, lesen irgendeinen Bibelvers, reißen den völlig aus dem Zusammenhang, egal was vorne dran steht, egal was hinten dran steht, egal vielleicht sogar was im Rest vom Satz steht, nehmen mir nur ein einzelnes Satzglied daraus und dann behaupten wir einfach mal irgendwas, wie es uns passt. Habe ich zum Beispiel mal gesehen, ein Video, und da stand dann, ja, wussten Sie zum Beispiel, dass in der Bibel eine Aufforderung drinnen ist zum Kannibalismus? Habe ich gedacht, na, davon habe ich aber noch nie was gehört, dass da zum Kannibalismus drin ist. Und dann haben sie es begründet mit einem Vers aus Offenbarung, ziemlich am Ende, wo es dann heißt, kommt zum Mahl her und fresst das Fleisch der Könige. Nur diesen Abschnitt. Da habe ich gar nicht aufschlagen brauchen, die Bibel, weil ich genau wusste, was vorne dran steht. Da heißt es nämlich, dass Gott zu den Raben und den Vögeln des Himmels sagt, nachdem es eine große Schlacht gibt, sie sollen das Fleisch fressen. Okay. Also wir sehen, das war hier gesprochen an die Vögel des Himmels, die das Fleisch fressen werden. Aber es war bestimmt keine Aufforderung an Menschen, Kannibalen zu werden. Aber, und ich denke, auch derjenige, der das gemacht hat, der hat genau die 5 Wörter davor auch noch gelesen. Aber es sind halt, manche Menschen verdrehen es mit Absicht. Und dann haben wir natürlich auch noch die Leichtfertigen, die halt teilweise zum Beispiel einfach mit der Bibel diskutieren wollen. Also das habe ich jetzt von einer Gruppe gehört. Da hieß es dann zu denen, also die haben immer sehr viel diskutiert über die Bibel. Und dann hat ihr Bibellehrer ihnen gesagt, ja, ihr müsst die Verse davor und dahinter lesen, wenn ihr über irgendwelche Bibelverse diskutiert, weil die waren immer ganz eifrig dabei zu diskutieren und zu diskutieren. Hat er gesagt, da steht doch was ganz anderes, lest doch mal diesen ganzen Abschnitt, um was es hier geht. Und dann haben sie gesagt, ja, aber wenn wir den ganzen Abschnitt lesen, dann können wir nicht mehr diskutieren. Dann habe ich gedacht, okay, also wir sehen, die wollten diskutieren. Die wollen gar nicht wissen, um was es da wirklich geht, weil sie haben ja selber gesagt, ja, würden wir es lesen, dann wäre es ja klar, dann könnten wir nicht mehr diskutieren. Sondern die wollten einfach nur diskutieren. Dafür haben sie Gottes Wort hergenommen. Und das ist im Grunde Leichtfertigkeit zu sagen, ich nehme jetzt irgendwas, um darüber zu diskutieren, weil es Spaß macht und es ist mir völlig egal, was da eigentlich steht. Das sehen wir eben überall. Bis heute hat sich nichts geändert in den letzten 2000 Jahren. Manche Menschen verdrehen Gottes Wort aus Unwissenheit und manche halt, weil sie da wirklich leichtfertig sind. Und dann wollen wir noch 2. Timotheus 3, 6 bis 7 ergänzend dazu lesen. Was waren hier für Menschen unterwegs? Um was ging es denen? Es waren falsche Leute, genau. Und was war ihr eigentliches Ziel, wenn sie unterwegs waren? Die sind immer auf neue Lehren aus gewesen. Die werden jetzt aber nicht gelobt, weil es heißt, sie wollten das Richtige mal richtig verstehen und da was Neues lernen, sondern die wollten einfach immer nur das Neueste hören. Also egal, ob es jetzt richtig ist oder nicht. Da heißt, sie können gar nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, weil sie einfach nur was Neues hören wollen. Und noch eine neue Theorie und noch eine neue Theorie. Das ist völlig egal, ob die stimmt oder nicht. Einfach nur eine neue. Das war wichtig für diese Leute. Gibt es heute, denke ich, auch. Das heißt, einfach alles und alles lassen wir nebeneinander stehen. Und was kann man dann noch hören und noch hören und noch hören? Ja, aber so kann man halt nicht zur Wahrheit kommen, ne? Sondern wir Menschen müssen halt erkennen, es gibt halt verbindliche Wahrheit und die gibt es halt einfach. Und ob die Wahrheit jetzt jemand ausspricht oder ob wir die verstehen, das ändert nichts dran, dass die Wahrheit eben die Wahrheit bleibt. Also ja, sie verdrehen die Wahrheit. Zum zweiten Punkt, die Stelle, wollen wir mal kurz aufschlagen, Lukas 24, 25. ihr Unverständigen, ihr Toren zu träge, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Und da wollen wir noch eine weitere Stelle dazu aufschlagen, Johannes 20, 28 und 29. Also hier, warum verstehen manche Menschen die Bibel nicht? Sie glauben nicht. Ja. Und wir sehen es hier eigentlich ganz schön, was der Herr Jesus wusste auch das schon. Der Thomas ist ja bekannt als der Zweifler, immer wieder. Und wir sehen in dem Abschnitt hier im Johannesevangelium, dass sogar die anderen Jünger dem Thomas schon erzählt haben, wir haben den Auferstandenen gesehen, mehrere Zeugen. Und der Thomas sagt, ich glaub's aber nicht. Sondern er glaubt's erst, als der Herr wirklich selber leibhaftig vor ihm steht. Vorher kann man ihn nicht überzeugen. Als er ihn dann aber sieht, dann fällt er wirklich vor ihm nieder und sagt, mein Herr und mein Gott. Übrigens, einer der Verse, wenn ihr mal gefragt werdet, wo steht denn, dass Jesus Gott ist? Ja, zum Beispiel, da steht's. Thomas fällt nieder, sagt zu ihm, mein Gott. Kein Widerspruch von Jesus oder irgend sowas. Mein Gott. Jesus ist der Meinung, man darf ihn so ansprechen mit Gott. Und Jesus sagt aber auch, ja, Thomas, du hast jetzt, hat er wirklich geglaubt? Naja, richtig geglaubt hat er eigentlich nicht, sondern er hat's ja gesehen. Geglaubt hat er vorher nicht, erst im Sehen. Und da sagt er dann auch zum Thomas, sagt er, ja Thomas, du hast jetzt geglaubt, weil du es gesehen hast, aber die Menschen, die mich nicht sehen können und glauben es trotzdem, die werden selig sein. Und ich denke, das sind dann eben Menschen wie wir heute, die den Herrn Jesus nicht mehr leibhaftig sehen können. Das wird noch dauern, bis er wiederkommt. Aber wir haben eine Verheißung, wer glaubt an Jesus, auch ohne ihn zu sehen, der wird selig werden. Wobei ich denke trotzdem, dass das hier die absolute Ausnahmesituation war, weil es war auch der erste und einzige, der wirklich aus dem Totenreich richtig zurückgekommen ist. Und von daher, du siehst ja die anderen, die Pharisäer, die haben es auch gesehen und die haben es halt nicht geglaubt. Also ich denke, der Thomas, der ist hier ein Spezialfall, weil die anderen haben es dann wohl schon besser aufgenommen. Also sie glauben nicht. Und das ist eigentlich interessant. Ich denke, die meisten kennen Manfred Siebald. Von dem gibt es auch ein Lied über Glauben. Und das finde ich eigentlich sehr gut, weil er sagt, du glaubst den ganzen Tag so viel. Du glaubst, dass die Brücke hält, über die du jetzt drüber fährst, dass der Ingenieur sich nicht verrechnet hat. Du glaubst, dass der Apotheker sich nicht im Schrank vergreift und dir das falsche Medikament gibt, was dich jetzt sofort umbringt und so weiter. Also er sagt, du glaubst, dass er dem Busfahrer, dass er jetzt nicht betrunken am Steuer sitzt. Also was du machst, du tust den ganzen Tag, glaubst du irgendwas. Du gehst halt davon aus, du glaubst es einfach. Ja, der Apotheker, der wird schon wirklich Apotheker sein und jetzt hoffentlich das Richtige nehmen. Wenn nicht, bin ich halt leider tot. Ne? Also überall glaubst du, aber dann ausgerechnet, wenn es da geht, dann sagen Menschen, ich kann nicht glauben. Ich kann an nichts glauben, was ich irgendwie nicht gesehen habe. Und eigentlich, sie glauben den ganzen Tag, alles Mögliche, ständig, egal was man ihnen erzählt, sie glauben es permanent. Aber da, wo es mal wirklich wichtig ist, da halt bedauerlicherweise nicht. Ne? Also von daher das Argument, ich kann nicht glauben, zieht eigentlich nicht, weil dafür glaubst du viel zu viel, jeden Tag. Unbesehen. Kommen wir zum dritten Punkt, Hebräer 5, Verse 13 bis 14. Ein trauriger Vers und traurig bis heute, weil leider oft noch so brandaktuell. Also, hier heißt es über manche Menschen, gerade im Vers davor, da heißt es, ihr solltet eigentlich schon längst Lehrer sein. Eigentlich müsstet ihr alle schon Lehrer sein. Aber, was ist das Problem? Was sind sie wirklich? Unmündig? Und zwar wie unmündig? Ich glaube, die meisten hier haben Kinder, wenn ich mich so umschaue. Was habt ihr denen am Anfang gegeben? Schnitzel oder... Was gibt man den Kindern zu essen? Milch. Was für Milch? Wie lang kriegen die Mutter Milch? Mhm. Und am Anfang, was kriegen sie noch? Kriegen die am Anfang nur Muttermilch oder gibt nur Muttermilch, ne? Und dann fängt man irgendwann mal an. Dann wird halt mal eine Mahlzeit irgendwie, was weiß ich, ganz klein püriert, irgendwelches Gemüse oder sowas, ein bisschen in geringen Mengen und dann mal ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und dann tun wir vielleicht nach und nach mal die Milch ersetzen und dann machen wir mal eine ganze Mahlzeit und dann mal zwei und mal drei und dann irgendwann sind wir mal die Milch los, aber dann bist du dann vielleicht wirklich richtige Fleischstücke mal beißen können oder sowas. Da dauert es dann nochmal länger. Und so entwickelt sich das eigentlich. Also keiner geht ja am Anfang her und verfüttert an seine Kinder gleich einen Steak. Ne? Würde schwer funktionieren. Also am Anfang gibt es Milch. Und mit den Christen ist es natürlich genauso. Keiner kann am Anfang die Schnitzel essen, sondern er muss halt mit Milch anfangen. Und die Gläubigen hier, In welchem Stadium ihres Lebens, was das Essen angeht, waren die hier noch? Babys, Babychristen, keine Kinderchristen, keine jugendlichen Christen, keine fast schon erwachsenen Christen, Babychristen. Sie sind halt bei der Milch stehen geblieben. Das heißt, man muss euch die Milch geben, wirklich das ganz vom Anfang. Milch ist für Babys, ja. Und das muss man euch immer noch geben. So unerfahren seid ihr in Gottes Wort, dass selbst der Brei euch schon überfordert. Das ist hart, was der Schreiber hier an seine Briefempfänger schreibt. Es ist wirklich hart, wenn er sagt, ihr könnt nicht mal Babybrei essen. Biblischen Babybrei, der ist zu schwer für euch. Und damit natürlich auch immer eine Mahnung für uns, dass wir sagen, okay, wir wollen weder Milch noch Babybrei brauchen, sondern wir wollen feste Speise irgendwann kriegen. Das soll auch unser Ziel sein, dass wir da immer weiterkommen. Gut, das heißt, sie sind hier geistlich nicht erwachsen geworden. Sie sind da einfach nicht vorangekommen. Es ist eigentlich das Normalste auf der Welt für einen Menschen, dass er Milch, dann Babybrei, dann vielleicht schon Gemüse, was kein Brei mehr ist und so weiter ist. Nein, bei denen hier hat es nicht die natürliche Entwicklung genommen. Und dann ist natürlich klar, warum er die Bibel nicht versteht, ne? Weil die Bibel hat halt alles. Sie hat Milch, sie hat Brei, sie hat festes Essen. Aber du kannst halt nur die Milch essen, wenn du im Milchstadium bleibst, im Babystadium. Okay, also Christen sollen erwachsen werden, geistlich erwachsen. Ist das Erwachsenwerden, hängt es mit dem Alter zusammen? Nee. Hängt es damit zusammen, wie lange jemand Christ ist? Genau, ich denke, vielleicht ist die richtige Antwort grundsätzlich schon. Also keiner wird in einem Monat zum erwachsenen Christen oder so. Eine gewisse Zeit gehört dazu. Aber du hast keine Garantie, dass wenn du 30 Jahre Christ bist, dass du dann vielleicht unbedingt weiter bist wie einer, der vielleicht 5 Jahre oder 10 Jahre Christ ist. Also hängt nicht zwangsläufig mit dem Alter zusammen, wie erwachsen einer ist. Also man kann nicht sagen, ich bin 30 Jahre Christ und deswegen bin ich ein viel erwachsenerer Christ als du, der du erst 20 Jahre Christ bist. So geht's halt nicht. Kann man auch schrumpfen? Kann man auch schrumpfen? Was meinen die anderen? Ich denke auch. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum ein Level immer gehalten werden sollte. Sondern natürlich kann das auch irgendwie wieder zurückgehen. Du kannst Dinge verlernen. Sehen wir auch leider bei manchen Christen, dass sie wirklich mal gut angefangen haben und dann irgendwann hören sie halt leider auf. Und ich denke, da kennt bestimmt jeder von euch auch selber welche, wo das so war, wo man gesagt hat, es war mal hoffnungsvoll und irgendwann haben sie zum Beispiel alles über Bord geworfen. Und ich denke, auch aus dem Grund, sagt der Paulus ja auch, ich habe den Lauf wirklich zu Ende gelaufen und habe mir den Siegeskranz geholt. Also er sagt, du musst bis zum Schluss durchlaufen. Wenn du auf halber Strecke aufhörst, dann ist es zwar toll, wenn du in Führung liegst nach der halben Strecke, aber wenn du nicht im Ziel ankommst, dann zählt es gar nichts. Sondern er sagt, bis zum Schluss habe ich durchgehalten. Okay, also ich denke, das zeigt uns, dass Christen auch wieder schrumpfen können und können Rückschritte machen. Weil wir sehen ja offensichtlich, dass nicht jeder ins Ziel eingelaufen, sondern manche sind halt irgendwo auf der Strecke zurückgeblieben. Ja, wobei ich denke, du siehst schon gewisse, nennen wir es jetzt mal, geistliche Muskeln. Das zeigen sich ja zum Beispiel Früchte des Geistes irgendwo, ne, die vielleicht auch zusammenhängen mit dem, wie ein Christ sich entwickelt. In Galater 5, Freude, Friede, Langmut und so weiter. Und ich denke, auch da kannst Freude, Friede, Langmut, das kann auch alles wieder verloren gehen, ne, was ja ein Ausdruck der Geistlichkeit auch ist, wenn ein Mensch das wirklich hat. Aber wenn er halt quasi nicht dafür den Grundstock legt, dass es so bleibt, indem er seine Bibel liest, indem er mit Gott spricht, indem er die Sünde meidet in seinem Leben, was da eben alles so dazugehört, ja, dann kann das natürlich auch wieder verloren gehen. Ne? Ist der beste Christ nicht davor geschützt. Auch Stolz wäre da natürlich ein Killer für das geistliche Wachstum, dass es wieder zurückgeht. Also es war jetzt hier natürlich keine abschließende Aufzählung, sondern da gibt es viele Dinge. Manchmal durch Dinge, die wir tun und manchmal durch Dinge, die wir nicht tun. Beides kann uns da hindern, dass wir wirklich vorangehen und immer weiter wachsen. Vierten Punkt, da sage ich es euch, das heißt, sie sind verblendet. Dann bleiben wir im Hebräerbrief, die Stelle hatten wir ja gerade schon mit Hebräer 5, Verse 11 bis 14. Wir hatten jetzt 13 und 14 und jetzt wollen wir 11 und 12 noch dazu lesen bei Hebräer. Beziehungsweise eigentlich reicht der Vers 11. Hebräer 5, Vers 11. Okay, also hier heißt es, bei mir heißt es, also der Luther, der übersetzt es ganz gut eigentlich, harthörig nennt er das. Also ich denke, wir wissen alle, was ein hartherziger Mensch ist. Und dann können wir auch uns vorstellen, was ein harthöriger ist. Es ist nicht ein schwerhöriger Mensch. Weil ein schwerhöriger Mensch, der kann nichts hören und der kann nichts dafür. Aber jemand, der harthörig ist, der kann schon was dafür, weil der kann ja eigentlich hören, der hat ja die Grundlage im Gegensatz zu dem Schwerhörigen. Aber er will halt eigentlich nicht hören, der harthörige Mensch. Also auch das ist ein Grund, warum verstehen Menschen die Bibel nicht? Weil sie es nicht hören wollen. Oder sie wollen es einfach nicht verstehen. Sie hören es und sagen, nein, das kann aber nicht sein, weil mir das mal irgendjemand erzählt hat und manchmal, weiß nicht, vielleicht habt ihr es schon mal gemerkt, wenn man mit manchen Menschen redet, sie wollen es einfach nicht. Punkt. Das ist der ganze Grund. Sie wollen das Leben nicht ändern. Gottes Wort ist halt auch manchmal unangenehm. Ne? Gottes Wort hat viele schöne Verheißungen für uns, worüber wir sehr glücklich sind. Aber Gottes Wort fordert uns halt auch oft heraus und bringt uns da wirklich an unsere Grenzen und fordert uns zu kompromisslosem Verhalten auf, ob uns das manchmal Spaß macht oder nicht in unserem Leben. Dann beim sechsten Punkt wollen wir 1. Korinther 3, 1 bis 3 lesen. Okay, also auch das greift eigentlich nochmal das auf, was wir bisher auch schon hatten. Ist hier ein bisschen deckungsgleich. Sie sind fleischlich gesinnt oder kleingläubig in ihrer geistlichen Gesinnung. Also sie denken halt einfach an ihr Fleisch. Gefällt mir das zum Beispiel oder gefällt mir das nicht? Ich denke, eins der Beispiele, was mittlerweile schon gang und gäbe ist, wir haben eine sehr hohe Scheidungsrate in Deutschland. Mittlerweile ist es eigentlich so, wenn man junge Leute fragt, da hört man dann oft, nein, bleib bloß nicht bei einem Partner, probier besser mal so 5 oder 10 oder 15 oder 20 oder 200 aus, damit du dann wirklich weißt, was richtig ist. Und klar, das ist natürlich in gewisser Weise auch insofern ein angenehmes Leben, weil einem Menschen für immer treu zu sein, das ist sicherlich schwieriger, wie bei jedem kleinsten Problem sofort den Partner zu wechseln und weg. Ne? Aber so ist halt der Mensch, der fleischlich ist. Ja klar, hast du ein Problem, egal, weg mit dem Partner, der nächste her. Aber Gottes Wort sagt uns ganz anders. Was ganz anderes. Da heißt, wir sollen bei der Frau unserer Jugend bleiben. Das ist eigentlich untypisch für unsere Gesellschaft. Das heißt, eine Frau deiner Jugend und da bleibst du bis zum Ende, bis dass der Tod euch scheidet. Das ist die Ausnahme in Deutschland. Das ist nicht typisch. Und ich glaube, wenn man sagt, ich vertrete diese Meinung, dann wird man da auch in der Regel relativ schiefe Blicke ernten. Weil jeder sagt, ja, woher willst du denn wissen, dass eine Frau zum Beispiel die richtige ist? Erst wenn du 20 ausprobiert hast, weißt du es. Oder nimm lieber 100, dann weißt du es wirklich. Aber Gottes Wort sagt uns da was anderes. Und zum letzten Punkt noch, die Stille wollen wir dann nicht mehr lesen. Das heißt, sie haben Gott nicht um Verständnis gebeten. Wir müssen Gott natürlich auch ums Verständnis bitten. Weil, warum versteht Gott die Bibel? Naja, er hat sie halt geschrieben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und im 2. Petrus lesen wir es, noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern der Heilige Geist war es. Also Gott kennt die Schrift, er weiß, wie sie zu verstehen ist. Er ist ja der Autor. Er hat quasi die Maschine erfunden, er kennt die Gebrauchsanweisung dazu. Das Beste ist natürlich, du bittest Gott jedes Mal um Verständnis. Natürlich, ne? Je öfter wir bitten, umso besser sind auch die Chancen, dass Gott es erhört. Also einmal im Leben beten, das fände ich ein bisschen wenig für Verständnis. Sondern besser. Ich denke, es ist nicht unbedingt schwer, sondern man kann es sich auch zur Gewohnheit machen, dass in dem Moment, wo du deine Bibel in die Hand nimmst und sagst, ich werde jetzt Bibel lesen, dass das Erste ist, dass du Gott um Verständnis bittest. Muss ja nicht 10 Minuten dauern, das kann schnell gehen, es kann ein Satz sein und dann kann man die Bibel lesen. Also ich glaube eigentlich nicht, dass es schwer sein muss. Was wir sagen sollen, ich denke, wir haben keine vorgefertigten Gebete, dass man sagt, so und so musst du es beten, damit es erfüllt wird, sondern bitte Gott um Verständnis in deinen Worten. Du kannst sagen, bitte Herr, hilf mir, dass ich jetzt verstehen kann, was hier steht. Das wäre ausreichend, du kannst auch mehr sagen. Also da gibt es keinen Zauberspruch, den man aufsagt, sondern es, ja, wie deine Worte sind. Okay, und dann, ich hatte Lesezeichen bestellt für die Gemeinde. Das sind aber nicht die gekommen, die ich haben wollte, sondern ganz andere. Und Die passen aber genau zu unserer Lektion. Deswegen weiß ich jetzt, warum die gekommen sind. Nämlich für euch. Ich wollte andere, aber Gott hat gemeint, dass ihr das Lesezeichen hier kriegen sollt. Und zwar habt ihr da nämlich gleich eigentlich zu dem, was wir heute gemacht haben, die passende Anleitung, wie wir denn am besten die Bibel verstehen können. Es ist ganz simpel. Ich habe, glaube ich, noch mehr, ja. Muss mal gucken. Du hast schon zwei, okay. Du hast ganz bekommen. Das können wir ändern. Also ich habe vorne noch mehr liegen, die können da aufbrauchen, wenn sie weg sind, sind sie weg. Und habe es mir angeguckt und ich dachte, genau so ist es. Hier ist eigentlich die Anleitung, wie kann man die Bibel am besten verstehen. Bete, bevor du es anschaust. Dann lies die Bibel, denk drüber nach, was du gerade eigentlich gelesen hast. Dann hilf Gott, dass er dir hilft, dann bitte Gott, dass er dir hilft, das Ganze zu verstehen und zu tun. Und danach tut es, was drinnen steht. Und wenn wir es so machen, dann haben wir eigentlich genau das erreicht, wie es sein soll. Wer kann die Bibel verstehen? So können wir es schaffen. Das ist eigentlich eine kinderleichte Anleitung, wie es mal grundsätzlich aussehen kann.